Das Thema ist Vorherbestimmung oder freier Wille. Nun, was ist das Problem von diesem Thema? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jeder, der herinnen sitzt, überhaupt weiß, dass das ein Problem ist. Wenn es für dich kein Problem ist, dann gratuliere ich dir. Und eigentlich wäre es besser, wenn du gar nicht zuhörst. Denn dann brauchst du nicht Probleme kreieren, die es gar nicht gibt für dich. Andererseits muss ich das andere sagen, auch wenn es für dich noch kein Problem ist, wenn du noch älter wirst, falls du nicht morgen stirbst, und wenn du noch länger in deiner Gemeinde beheimatet bist, dann werden gewisse Dinge zum Problem, die es momentan noch nicht sind. Und so ist es gut, dich zu wappnen. Auch das schadet nicht. Das ist so ein bisschen Vorbereitung. Das ist ja auch ganz gut. Also, was ist das Problem? Das Problem freier Wille oder Vorherbestimmung ist der, wenn du glaubst, dass jeder Mensch vorherbestimmt ist von Gott, gerettet oder verloren zu sein, dann glaubst du Folgendes. Dann glaubst du, der Franz, der Sepp und der Fritz da drüben, ich sage es jetzt mal ganz einfach, die hat Gott vorherbestimmt, also die kommen in den Himmel. Da drüben, der Friedrich und der Mike, die sind nicht vorherbestimmt und die gehen in die Hölle. Also einige sind vorherbestimmt, gerettet zu sein, andere sind nicht vorherbestimmt und sind deshalb nicht gerettet. Das ist keine neue Lehre, das ist eine alte Lehre. Bereits im 3. Jahrhundert unter Augustin war einer der alten Kirchenväter im Römischen Reich. Der hat diese Theologie entworfen, die bestimmte Zahl der erwählten Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterschaue, es sei denn, ihr seid alle schon erlöst, dann ist es so, einige von euch, ihr könnt noch auf 100 Evangelisationen gehen, ihr werdet nie erlöst, weil du bist nicht erwählt. Andere von euch, du brauchst nie irgendwo hingehen, du wirst sowieso erlöst, weil du bist dazu erwählt. Diese Theologie wurde auch vertreten zum Beispiel von Ambros von Mailand. Der hat dann im 4. Jahrhundert gelebt, war auch Bischof. Den kannst du heute noch die Hand schütteln, musst nach Mailand fahren, dann liegt er in seinem Glaskasten. Später dann im 16. Jahrhundert wurde diese Theologie systematisiert von John Calvin. Darum redet man, wenn jemand an die Vorherbestimmung glaubt, der ist kalvinistisch. Oder der glaubt der kalvinistischen Theologie. Das ist nicht ganz korrekt, aber im Groben und Ganzen kann man das sagen. Auch Spurgeon zum Beispiel, einer der großen Theologen, ist ein Calvinist. Nun, wenn man das jetzt glaubt, übrigens, ich sage dir nicht, was ich glaube, sondern wir werden dann schauen, was die Bibel dazu sagt. Obwohl ich natürlich meine Meinung habe, wie bei allen Dingen, aber das werden wir später noch schauen. Wir haben aber, wenn du das glaubst, augenblicklich Probleme mit der Bibel. Und zwar folgende. Im 1. Timotheus, du brauchst nicht aufschlagen, weil ich lese die so schnell, bis du da bist, habe ich sie schon gelesen. Aber im 1. Timotheus, Kapitel 2, lesen wir Folgendes. Kapitel 2, Vers 3, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist jetzt ein Problem. Hier steht, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Wenn du jetzt glaubst, es gibt ein paar Erwählte und ein paar, die nicht erwählt sind, dann stimmt hier irgendetwas nicht. Oder wenn wir gehen zum 2. Petrus, 2. Petrus Kapitel 3, da lesen wir Folgendes im Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also wir lesen, Gott will, dass niemand verloren geht, dass alle zur Buße kommen. Jetzt tun wir uns ein bisschen schwer, zu glauben, dass einige erwählt sind, andere nicht. Im Hesekiel Kapitel 18 zum Beispiel lesen wir, Hesekiel Kapitel 18, da sagt Gott Folgendes, im Vers 32, denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, Herr. Darum kehrt um, damit ihr lebt. Also wenn Gott kein Gefallen hat am Tod der Gottlosen, warum bestimmt er da einige vorher, verloren zu sein? Und dann im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2 noch ein Vers, den ich noch kurz zitiere. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 2, da steht: Und er, das ist Christus, ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das heißt, potenziell sind alle Sünden dieser Welt vergeben. Nun, wie alle Doktrine, alle Glaubenswahrheiten, müssen wir auch diese Wahrheit prüfen an der gesamten Schrift, die 66 Bücher, nicht nur an den Paulusbriefen. Denn das Doktrin der Vorherbestimmung ist vor allem ein paulinisches Doktrin. Und da möchte ich uns ein bisschen helfen. Das Wort erwählt oder Erwählung, ich habe dich gewählt, kommt ziemlich oft in der Bibel vor, mindestens 250 Mal. Und jetzt, das ist wichtig zu verstehen. Erwählung. In der Bibel lesen wir angewandt auf 6 verschiedene Menschengruppen oder Gruppen von Individuen. Ich werde euch noch sagen, warum ich das so sage. 6 verschiedene Gruppen erwähnt die Bibel, die erwählt sind. Und jetzt bitte ich unseren Computermann, das erste raufzuwerfen. Und zwar, die erste Gruppe, von der die Bibel spricht, ich habe dich erwählt, ist die Nation Israel. Du kannst dir eine Konkordanz kaufen, übrigens, das sollst du sowieso tun. Gibt es auch Computerprogramme. Das heißt, du kannst ein Wort, das stehen die hunderte oder tausende Worte, wo die in der Bibel vorkommen. Schau dir mal das Wort Erwählung an. Alle Worte, die vorkommen. 250, brauchst du ganz schön lange dazu. Und dann schau, wer erwählt ist. Ich gebe euch immer nur einen repräsentativen Vers, weil sonst sitzen wir morgen auch noch da. Also im 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 7. Die Nation Israel ist erwählt. Da lesen wir zum Beispiel, sagt Gott zu Israel: Nicht weil ihr mehr wärt als alle anderen Völker, hat der Herr sich euch zugewandt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den Völkern. Das heißt, Israel als Volk ist erwählt. Die zweite Gruppe ist der Überrest von Israel. Im Römer Kapitel 11, Vers 5 lesen wir, aus Israel, aus dieser Gruppe, wurde eine kleine Gruppe heraus erwählt, und zwar der Überrest. Römer Kapitel 11, Vers 5 lesen wir: So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest von den Israeliten in dem Zusammenhang nach Auswahl seiner Gnade entstanden. Also da gibt es eine erwählte Gruppe in der erwählten Gruppe. Die dritte Gruppe in der Bibel, die erwählt ist, sind die Jünger, die 12 Jünger. Wir lesen zum Beispiel im Lukas Kapitel 6, Lukas Kapitel 6, sagt der Herr Jesus Folgendes. Und zwar, Vers 12, und es geschah in diesen Tagen, da ging er auf den Berg hinaus, das ist mein Kollege, Bergführer, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Also er hat 12 Jünger gewählt. Jesus hatte ja viel mehr Jünger. Wir lesen einmal von 70. Aber aus den vielen Jüngern hat er 12, das sind nur 10, das sind nicht 12, 12 hat er erwählt. Die vierte Gruppe, die in der Bibel beschrieben wird als erwählt, sind Engel. Im 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 21, lesen wir Folgendes. 1. Timotheus 5 und 21. Falls ich es noch finde, hier sind wir. Da lesen wir: Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und vor den auserwählten Engeln. Also es gibt die normalen Engel und dann gibt es Auserwählte, die heißen Cherubim und die Seraphim. Also es gibt auch auserwählte Engel. Eine andere Kategorie, die die Bibel als auserwählt bezeichnet, ist der Herr Jesus Christus selbst. Im Lukas Kapitel 9, da findest du jetzt Dutzende Stellen, aber ich gebe euch nur eine. Lukas Kapitel 9, Vers 35 lesen wir zum Beispiel. Bin ich im Lukas? Nein, im Kapitel 8, darum stimmt das nicht zusammen. Das passiert mir öfter. Lukas 9, 35. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Also auch Jesus war erwählt. Und dann ist noch eine letzte Gruppe, eine sechste Gruppe in der Bibel, die als erwählt gilt, und das ist die Gemeinde, die Kirche. Epheser Kapitel 1, lese ich euch vor. Epheser Kapitel 1 und Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und da gibt es noch viele Stellen, genau 12. Also auch die Kirche ist auserwählt. Nun, was heißt es, auserwählt zu sein? Denn das ist der springende Punkt für heute Nachmittag, wenn wir diese Frage verstehen wollen. Und jetzt sage ich euch die Antwort, bevor ich sie euch erkläre. Das ist typisch jüdisch. Die machen zuerst das Statement und dann erklären sie es. Wenn du diese sechs Gruppen studierst, weißt du, was du entdeckst? Keine dieser sechs Gruppen wurde auserwählt zur Errettung. Jede dieser sechs Gruppen wurde auserwählt für den Dienst. Wenn du das verstanden hast, hast du viel verstanden. Jetzt erkläre ich es euch. Fangen wir an mit den ersten zwei Gruppen. Wir gehen nochmal zurück im Computer. Gruppe 1 und 2, Israel, und den Überreste nehmen wir gleich mit. Es geht um Israel. Israel war ganz gewiss und ist das erwählte Volk Gottes. Es ist der Augapfel Gottes. Darum betet für Israel. Israel ist das erwählte Volk Gottes, aber wozu wurde Israel erwählt? Wisst ihr wozu? Um ein Kanal zu sein, damit die ganze Welt einen internationalen Gott kennenlernt. Wisst ihr, was für einen Fehler sie gemacht haben? Sie haben aus dem internationalen Gott ein nationales Eigentum gemacht. Das war ihr Problem. Darum wurden sie auch verworfen. Christus kam und er wird sie wieder aufheben. Römer 9, das sind drei Kapitel. Viele sagen, die sind ganz schwierig, aber die sind gar nicht mal so schwierig, will ich euch sagen. Römer Kapitel 9, da lesen wir Folgendes. Ich bin schon wie im Korinther, das ist immer mit den Büchern, da gibt es so viele. Aber im Römer 9, 19 und 11, das geht um Israel im Prinzip. Jetzt hör gut zu, da spricht Paulus über Israel. Da sagt er im Vers 3, denn ich selbst, ich Paulus, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Hier zählt Paulus die ganzen Vorrechte auf, die Israel hat, weil es erwählt ist. Aber wisst ihr, was Paulus dann sagt? Er sagt dann, Römer Kapitel 10, Vers 1, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, für die Israeliten ist, dass sie errettet werden. Wisst ihr, was das bedeutet? Sie sind nicht errettet. Und im Römer Kapitel 11, Vers 14 sagt Paulus, ob ich doch auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, die Israeliten, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Israel ist erwählt, aber nicht errettet. Die Erwählung Israel hat nichts mit Erlösung zu tun, sondern wozu? Mit Dienst. Denn Israel wurde für den Dienst erwählt. Gehen wir zur dritten Kategorie, zu den Jüngern. Die 12 Jünger. Die 12 Jünger wurden von Jesus erwählt. Ganz klipp und klar. Da gibt es Dutzende Stellen davon. Aber wisst ihr, was Jesus sagt? Im Johannes Kapitel 6 und Vers 70. Johannes Kapitel 6 und Vers 70. Da sagte Herr Jesus. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die 12, erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Alle 12 Jünger waren erwählt. Ja, das stimmt. Aber nicht alle waren errettet. Denn wisst ihr, Erwählung hat nichts mit Errettung zu tun. Judas war nicht errettet. Jesus hat gesagt, es wäre besser für ihn, dass er nie geboren werde. Wozu hat Jesus die Jünger erwählt? Johannes Kapitel 15, Vers 16, ein ganz schöner Vers. Da sagt Jesus: Ihr habt nicht mich erwählt. Nein, nein, nicht ihr mich. Ich habe euch erwählt. Wozu? Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Wisst ihr, wozu die Jünger erwählt sind? Hingehen und Frucht zu bringen, nicht zur Erlösung. Schauen wir uns die vierte Gruppe an, die erwählt ist in der Bibel. Das sind die Engel. Die Engel, es gibt erwählte Engel, anscheinend, so sagt es die Bibel. Aber Engel, es sei denn, sie sind gefallen. Satan hat auch seine Engel. Aber Gottes Engel müssen nicht erlöst werden. Die sind erlöst. Also Engel brauchen keine Erlösung. Also wozu sind Engel erwählt? Um erlöst zu werden? Nein! Wisst ihr, was Engel bedeutet? Botschafter oder Diener. Wisst ihr, wozu Engel auserwählt sind? Zu dienen. Denn dazu sind sie erwählt. Dann die nächste Gruppe, das ist Christus selbst. Und das ist ganz einfach. Muss Jesus Christus erlöst werden? Ist er ein sündiger Mensch? Hat er eine Sünde begangen? Nein. Wozu wurde Jesus Christus erwählt? Zum Dienst. Nämlich, um diese Welt zu erlösen. Und dann kommt die fünfte Gruppe, die Kirche oder die Gemeinde. Und interessanterweise, bei all den anderen Gruppen sehen wir ganz klar, dass Erwählung nichts mit Errettung zu tun hat. Und bei der Kirche auf einmal ist Erwählung und Errettung dasselbe. Leute, die Bibel ist konstant. Sie verwendet immer dieselben Wahrheiten in den 66 Büchern, damit wir sie erkennen können. Wozu ist die Kirche erwählt? Wozu bist du erwählt? Meine Freunde, nicht zur Errettung, sondern zum Dienst. Gott hat dich erwählt zum Dienst. Im Epheser Kapitel 1, Vers 4, Epheser Kapitel 1, Vers 4, ich habe den schon vorgelesen, aber ich wiederhole ihn nochmal. Der zweite Teil vom Vers 3, mit der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm, in Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Leute, jetzt ist etwas ganz Wichtiges zu verstehen. Du und ich, wir sind erwählt, aber immer in Christus, nicht für Christus. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, am Tag, bevor du wiedergeboren wurdest, und ohne Wiedergeburt bist du kein Christ. Am Tag vor deiner Bekehrung, am Tag, bevor Gott dich zu sich gezogen hat, am Tag davor warst du nicht erwählt. In dem Moment, wo du in Christus bist, bist du erwählt. Wir finden in der Bibel nicht die Idee, dass wir erwählt sind auf die Warteliste, sondern du bist erwählt in Christus. Das heißt, wenn du in Christus bist, dann bist du erwählt. Wenn du nicht in Christus bist, bist du nicht erwählt. Aber jeder kann gerettet werden. Seht ihr, bei unserem Pauernhof, unsere Studenten machen viele Einsätze in Schulen, Altersheime, Spitäler, Kirchen, Gemeinden und so weiter. Und wir werden sehr viel eingeladen. Aber wisst ihr was? Zum Beispiel die Schulen. Jetzt nehmen wir an, ein Student heißt Franz Mayer. Aber die Schulen laden nicht den Franz Mayer ein, sondern sie laden den Tauernhof ein. Franz Mayer geht dann zwar zu diesem Einsatz, aber nicht, weil er Franz Mayer ist, sondern weil er im Tauernhof ist. Seht ihr, wir sind erwählt, weil wir in Christus sind, nicht weil ich Hans-Peter Reuer bin. Weil ich in Christus bin, darum bin ich erwählt, hinzugehen und Frucht zu bringen. Wir haben im Neuen Testament 12 Referenzen, die von Erwählung sprechen in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf Kirche. Und die kannst du dir selber suchen aus deiner Konkordanz, die du dir hoffentlich kaufst. Und ich gehe dir jetzt gar nicht durch, weil sonst werden wir hier Nachmittag heute alt und das wollen wir nicht. Ich möchte euch nur eine zeigen, und zwar im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 10. Denn diese Passage kannst du nur verstehen, wenn du Erwählung recht verstehst. 2. Petrus Kapitel 1 und Vers 10, da lesen wir Folgendes. Darum, wann immer ein Darum steht, frag, warum das Darum da ist. Das ist nämlich da aus einem Grund. Und um das Darum zu ergründen, musst du die vorhergehenden Verse lesen. Da sagt er, darum, Brüder, Schwestern seid auch dabei, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Nun, wisst ihr, an wen Petrus diesen Brief schreibt? An Gläubige oder Ungläubige? Er schreibt diesen Brief an Gläubige. Wisst ihr, warum ich das weiß? In Vers 3 sagt er, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch den er die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat und so weiter. Er beschreibt, was sie bereits geschenkt haben. Ihr seid gläubig. Und dann sagt er, darum, weil ihr gläubig seid, befleißigt euch, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Leute, wenn Erwählung in Bezug auf Errettung steht, dann macht das keinen Sinn. Wenn ich errettet bin, warum soll ich meine Errettung festmachen? Aber weil du errettet bist, sollst du jetzt als Erwählter Gott dienen und das sollst du festmachen. Ansonsten ergibt diese Passage keinen Sinn. Also, erwählt zu sein bedeutet, erwählt für den Dienst, nicht für die Erlösung. Ist auch wichtig zu verstehen, wenn man diese Doktrin der Vorherbestimmung falsch auslegt, dann verletzt das den Charakter Gottes. Ich habe 3 Kinder, Lukas, Lisa und Eva Maria. Die schwirren irgendwo rum. Weißt du was? Angenommen, Lukas kommt zu mir und sagt, Vater, ich möchte gerne eine Schokolade. Und ich sage, hier, Lukas, hast du eine Schokolade. Die Lisa kommt und sagt, Vater, ich möchte auch eine Schokolade. Na, Lisa, du bekommst keine Schokolade, aber mach dir nichts draus. Ich bin ja allmächtig, ich bin souverän, das soll dir nichts ausmachen. Nächsten Tag kommt Lukas, bitte eine Schokolade, bekommt Schokolade. Lisa kommt auch Schokolade, sagt, na, du bekommst keine, aber brauchst gar nicht angefressen sein, weil ich bin ja souverän. Wenn das über Jahre so geht, wisst ihr, was die Lisa dann denkt? Mein Vati ist nicht gerecht. Und wenn wir glauben, dass Gott ein paar Leute auserwählt, die einmal in den Himmel kommen und ein paar Leute, die in die Hölle gehen müssen, weil sie gar keine Wahl haben, dann verletzt das den Charakter Gottes. Das ist mein größtes Problem bei der Sache. Nun, jetzt magst du sagen, okay, Hans-Peter, Erwählung, ganz gut. Ob du jetzt übereinstimmst oder nicht, ist eine andere Frage. Aber was ist mit diesem Wort Vorherbestimmung? Das Wort vorherbestimmt ist ja ein anderes griechisches Wort, auch im Deutschen natürlich. Das kommt aber nur 4-mal vor. Darum ist es gar nicht so schwer, das zu ergründen. Es kommt zweimal vor im Römer Kapitel 8 und zweimal im Epheser Kapitel 1. Und wir wollen uns jetzt kurz anschauen, was es bedeutet, vorherbestimmt zu sein. Falls es dich noch immer interessiert. Ich bin ja überrascht, dass das Leute interessiert. Schlag mal auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Epheser Kapitel 1. Weil da kommt es zweimal vor und zweimal dann im Römerbrief. Das können wir uns leisten, das jetzt nachzulesen. Epheser Kapitel 1 lesen wir Folgendes. Ich lese wieder Vers 4. Ihr seht schon in diesem Kapitel, von da kommt das Doktrin in erster Linie. Epheser 1, Vers 4. Wie er uns in ihm, immer in Christus sind wir auserwählt, hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos für ihn seien in Liebe. Das heißt, wozu hat er uns auserwählt? Um heilig und tadellos vor ihm zu sein in Liebe. Das ist der Grund. Vers 5. Und uns vorherbestimmt hat. Hier kommt es das erste Mal vor. Er hat uns vorherbestimmt, wozu? Zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Punkt Nummer 1. Wozu sind wir vorherbestimmt? Das heißt, Entschuldigung, was ist, dass ich mein eigenes Manuskript hier sehe? Wie sind wir vorherbestimmt? Das Erste, was ich ansprechen will. Wir sind vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Was ist sein Wille? 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Wie sind wir vorherbestimmt? Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Seht ihr, wir dürfen nicht ein Wort rausreißen aus dem Zusammenhang. Sonst verstehen wir es nicht. Denn wir sind vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens und sein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Also wie kann es noch einfacher sein? Zweitens, im Epheser 1, Vers 11 lesen wir, und in ihm, hier kommt es das zweite Mal vor, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Hier kommt es das zweite Mal vor und wiederum in Verbindung mit dem Willen Gottes. Nach dessen Willen bist du vorherbestimmt. Zweiter Punkt, wozu? Also wie sind wir vorherbestimmt? Nach seinem Willen. Zweitens, wozu sind wir vorherbestimmt? Wir sind vorherbestimmt, erstens, Römer Kapitel 8, hier kommt es das dritte Mal vor. Römer Kapitel 8 und Vers 29. Wozu hat Gott uns vorherbestimmt? Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Dritte Mal. Wozu? Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Wisst ihr, wozu wir vorherbestimmt sind? Nicht in den Himmel zu kommen. Wir sind vorherbestimmt, um Jesus ähnlich zu werden. Das ist unsere Vorherbestimmung. Nimm die Worte nicht aus dem Kontext heraus, sonst hast du eine falsche Theologie. Wozu sind wir noch vorherbestimmt? Römer Kapitel 8, Vers 30. Hier ist es das vierte Mal. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Also wozu? Wir sind auserwählt zur Berufung, zum Dienst, zur Rechtfertigung und zur Verherrlichung. Und dann, um ein letztes zu sagen, Epheser Kapitel 1, Vers 11. Wozu sind wir vorherbestimmt? Da lesen wir, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willen bewirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. Wir sind vorherbestimmt, um zur Herrlichkeit Gottes da zu sein und ein Erbteil zu erlangen. Wir sind Miterben Christi. Das heißt, wir haben Teil am Leben Gottes. Nicht in den Himmel kommen. Das ist eine schöne Konsequenz. Aber dafür sind wir nicht vorherbestimmt. Und dann noch ein drittes. Wohin sind wir vorherbestimmt? Und jetzt ist etwas wichtig zu verstehen. Im Neuen Testament hat Vorherbestimmung zu tun mit dem Vorherwissen Gottes. Im Römer Kapitel 8, Vers 29 lesen wir, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Im Englischen kommt das besser raus, da steht, those he foreknew, he also predestined. Diejenigen, die er im Vorhinein kannte, die hat er auch vorherbestimmt. Das heißt, dass die Vorherbestimmung Gottes hat zu tun mit dem, was Gott weiß im Voraus. Da gibt es noch eine zweite schöne Stelle, und zwar im 1. Petrus Kapitel 1. Die lese ich euch noch vor und dann gebe ich euch noch eine Erklärung dazu. 1. Petrus Kapitel 1, Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdling in der Zerstreuung von Pontus und so weiter, die auserwählt sind, jetzt wäre es mir fast gegangen, das, was der Theo heute beschrieben hat. Die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes. Das heißt, Gott hat Kenntnis, er weiß etwas im Voraus und weil er es weiß, kann er es bestimmen. Ich gebe euch jetzt ein ganz banales Beispiel. Die Leute unter euch, die mich gut kennen, ein paar sind hier, die wissen, mein Lieblingsrestaurant ist McDonald's. Das ist nämlich das Beste der Welt. Und wenn du jetzt, wenn du ein guter Christ bist und ich mal zu dir komme, dann wirst du sagen, Hans-Peter, ich lade dich heute ein auf ein gutes Abendessen. Und dann wirst du sagen, aber Hans-Peter, du bist mein Gast, du kannst haben, was du willst. Hier ist die Auswahl. Ich hätte so ein schwäbisches Restaurant mit diesen Täschchen, die ihr da habt oder was immer das ist da. Ich hätte auch einen Wienerwald anzubieten. Ich hätte ein typisch bayerisches. Es gibt auch einen McDonald's. Du hast die Wahl. Dann werde ich dir sagen, schwäbisch, ja, klingt nicht schlecht. Wienerwald, auch nicht übel. Bayerisch, ja, warum nicht? Aber weißt du was? Gehen wir in McDonald's. Wir gehen dann zu zweit in den McDonald's und wisst ihr, was ich entdecke? Zwei Plätze sind reserviert. Bereits seit einer Woche. Die sind schon reserviert, du hast den Abend bereits vorherbestimmt. Weißt du warum? Du hast nämlich etwas gewusst. Du hast genau gewusst, wenn der Hans-Peter eine Wahl hat, entscheidet er sich immer für McDonald's. Das hast du gewusst. Weil du es gewusst hast, konntest du den Abend vorherbestimmen, aber hast mich nicht vergewaltigt, dahin zu gehen. Seht ihr, wenn ich jetzt darüber rede, wohin wir vorherbestimmt sind, dann darfst du das niemals aus dem Kontext nehmen, denn es hat auch mit dem Vorherwissen Gottes zu tun. Der Mensch ist verantwortlich. Lasst mich noch etwas sagen, und zwar etwas Allgemeines. Ich habe euch jetzt ein paar Antworten gegeben, und einige von euch werden jetzt befriedigt sein, andere nicht. Wisst ihr, warum das so ist? Vorherbestimmung und freier Wille ist ein Thema unter vielen Themen in der Bibel, wo es keine Antwort gibt. Und wenn du glaubst, eine Antwort gefunden zu haben und die nächste Schicht aufgräbst, entdeckst du, du weißt immer noch nichts. Und je mehr Schichten du löst, desto mehr Fragen kommen. Aber wisst ihr was? Ich habe überhaupt kein Problem damit. Wisst ihr, was ganz wichtig ist? Und wenn ihr alles vergesst von diesem Vortrag, bitte vergesst das nicht. Lernt, die Wahrheit in Spannung zu halten. Das heißt, lass dich nicht mit dieser Theologie nieder, lass dich nicht in dieses Camp nieder und lass dich auch nicht in dieses Camp nieder, sondern halte die Wahrheit in Spannung. Geh nicht zu den Calvinisten, geh auch nicht zu den Armeniern. Bleibe in Spannung. Das ist das Gesündeste, was du tun kannst. Denn ich kann dir eins verraten, je tiefer du gräbst, desto mehr Fragen bekommst du. Und das ist okay, aber ich kann gut damit leben. Und ich kann Gott so typisch sehen, oben im Himmel, und etwas lächeln und sagen, wisst ihr was, liebe Leute? Ich lasse mich immer noch nicht in eine Schachtel hineinzwängen. Ich bin immer noch Gott. Und ihr müsst euch damit begnügen, dass für die unwichtigen Dinge ich euch nicht alle Antworten gegeben habe. Das werde ich nicht tun. Und das gefällt mir. Weil Gott ist und bleibt Gott und kein Mensch. Und wir, das, was wir wissen müssen, da haben wir 100% Klarheit. Aber weißt du was? Die Dinge, die nicht so entscheidend sind, müssen wir gar nicht wissen. Und das Thema, was ich heute angesprochen habe, ist nicht von erster Wichtigkeit. Aber ich habe es deshalb getan, weil es viele offene Fragen darüber gibt und weil Christen sich so viel beschäftigen mit dieser Frage, dass sie die wichtigen Fragen alle vergessen. Also vergiss dieses Thema und geh zu denen, die wichtig sind. Aber halte Wahrheit in Spannung. Merk dir bitte diesen Satz. Und weißt du was, dann bleibt dein Leben spannend. Denn weißt du was, wenn du dich in diesem Camp niederlässt, dann bist du dauernd auf Verteidigung. Immer auf Verteidigung. Dann hört man jemand, der was anderes sagt, oh, das kann kein Christ sein. Ah, oh, der ist schon wieder falsch. Bleib mal ein bisschen in Spannung. Und studier deine Bibel. Wisst ihr was? Paulus gesagt hat, in Apostelgeschichte 17, Vers 11, merkt euch diesen Vers, die Boreia, das ist eine kleine Stadt in Griechenland. Ich habe da schon mal gepredigt, das ist ganz interessant. In Boreia, da hat Paulus gesagt, die waren viel noblere Menschen als die in Thessaloniki, weil sie nahmen mit aller Bereitschaft das Wort Gottes an, aber sie prüften alles in der Schrift, ob es tatsächlich so ist. Mit anderen Worten, glaub mir kein einziges Wort, aber lies alles in der Bibel nach. Sei ein nobler Mensch. Lies dein Wort, denn dann bekommst du Klarheit, auch in diesen Fragen. Und vertraue Gott darauf. Nun, noch ein letztes, weil die Zeit ist noch da. Ich habe das zwar nicht unbedingt vorgehabt, aber jetzt wirst du fragen, aber Hans-Peter, wie ist das mit dem freien Willen? Denn dann gibt es wieder Christen, die sagen, ich habe Jesus erwählt, darum letztlich habe ich mir selbst zu verdanken, dass ich erlöst bin. Weil ich erwählt habe, ich habe Ja gesagt zu Jesus, darum bin ich errettet. Nein, Freunde, so ist es nicht. Weil Jesus Ja gesagt hat, darum bist du errettet. Jetzt wirst du dir denken, jetzt wird es ein bisschen verwirrend, schon langsam, gell? Du wirst wahrscheinlich verwirrter rausgehen, als du reinkamst, das ist gut so. Ich möchte euch jetzt nur ganz kurz da noch ein bisschen behilflich sein. Wisst ihr, was das Problem? Warum viele Menschen an die Vorherbestimmung glauben? Weil, ganz einfach, gibt es eine Theologie. Gibt es so dicke Bücher, aber kannst du in zwei Sätzen auch ausdrücken. Und zwar die Theologie ist die, der Mensch ist total schlecht, sündig geboren, stimmt ja auch, und ein schlechter Mensch hat nicht die Kapazität, eine positive Entscheidung zu treffen. Das heißt, wenn du von Grund auf ein Sünder bist, wie kannst du dann plötzlich Ja sagen zu Jesus? Das ist ja eine gute Entscheidung, du bist aber schlecht. Dann kannst du ja keine gute Entscheidung treffen. Also muss der Mensch vorherbestimmt sein, eine gute Entscheidung treffen zu dürfen, weil das hat ja auch Gott gemacht. Seht ihr, das ist die Theologie. Zwei Sätze, kannst du viele Bücher ersparen. Wisst ihr, was mir geholfen hat? Ich bin ja im Bergrettungsdienst. Und da hängen ab und zu, wie ich gestern schon gesagt habe, so zwei, meistens zu zweit sind sie, in der Wand. Nächsten Tag, jetzt hängen die in der Wand Und die ist weit weg. Die können schreien, so laut sie wollen, es hört kein Mensch. Höchstens ein paar Bergdohlen. Und die können nicht helfen. Die hängen in der Wand, die können tun, was sie wollen. Deshalb sieht sie keinen. Aber wir haben einen, der heißt Peter, der hat oben eine Hütte, die Dachsteinwarte. Der schaut jeden Abend mit seinem Gucker, sagen wir, wie sagt ihr da, Fernglas. Mit seinem Fernglas schaut er in die Wand und dann sieht er meistens, aha, zwei wieder drinnen, dann ruft er an und sagt, das sind zwei. Nächsten Tag, wenn das Wetter schön ist, fliegen wir einen Hubschrauber rauf auf den Gipfel, sonst müssen wir zu Fuß gehen, das ist immer blöd. Und dann oben am Gipfel wird die Seilwinde aufgebaut. Die bauen wir auf, haben wir schon Schrauben gemacht, draufgesetzt. Und dann schnalle ich mich an und fahre runter. Stahlseil, meistens 300 Meter, die hängen immer an derselben Stelle, darum wissen wir schon. Da fahren wir runter und dann komme ich, die halbe Zeit leben sie noch, andere halbe Zeit sind sie bereits tot. Wenn sie tot sind, frage ich sie nichts mehr, wenn sie noch leben, frage ich sie, wie es ihnen geht. Und meistens, die sind unterkühlt, bekommst du wieder, mir ist kalt, gell? Ja. Die hängen dann, da ist so ein Haken oder so ein Felskopf und da hängen sie mit einer Bandschlinge und so hängen sie halt zitternd da dran. Und dann gehe ich zu dem hin und dann nehme ich habe einen Seitenkarabiner am Stahlseil, hänge ich den in seinem Brustgeschirr ein und dann schneide ich ihn vom alten Seil los, wenn es sich noch gut ist, behalte ich es mir, sonst werfe ich es runter. Und dann schwingt er zu mir rüber und dann sage ich ins Funkgerät, wir sind fertig, könnt anfangen zu kurbeln. Dauert meistens 2 Stunden Kurbeln. Musste ich abwechseln, ist anstrengend. Am Berggipfel angekommen, wartet der Hubschrauber, der kann da nicht landen, der ist in der Luft, kleine Seilwinde, raufgezogen, Spital. Eine Woche später kommt er raus, wird vom Auto niedergefahren und ist tot. Nein, stimmt nicht. Das kann passieren. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist jetzt folgender. Wie viel hat dieser Mensch beigetragen, um errettet zu werden? Ich kann es euch sagen, gar nichts. Nicht ein bisschen. Der hat überhaupt nichts beigetragen. Die Bergrettung hat ihn gesehen. Die Bergrettung ging rauf. Die Bergrettung ließ sich runter. Die Bergrettung hat ihn angeschnallt, die Bergrettung hat ihn abgeschnitten, Bergrettung hat ihn raufgezogen, Hubschrauber runtergeflogen. Er hat gar nichts gemacht. Das hat mir zum ersten Mal Verstehen gegeben, das habe ich gemacht, als ich erlöst wurde. Nun, was bedeutet das? Johannes Kapitel 6, 44, 3 Bibelstellen noch, dann seid ihr erlöst, zumindest für diesen Nachmittag. Johannes 6, 44. Da sagte Herr Jesus: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Bergrettung, ziehen. Wenn nicht der Vater dich gezogen hätte, wärst du nie gerettet worden. Du hast dich nicht selbst errettet. Du hast nicht Ja gesagt. Jesus hat dich gezogen. Wir haben gelesen, Johannes 15, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt. Im Philipper Kapitel 2, ein Vers, der war mir ein Torn im Auge für viele Jahre. Jetzt ist es mein Lieblingsvers. Philipper 2, 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Weißt du was, du hast nicht mal gewollt. Auch dein Wollen hat Gott bewirkt. Jetzt wird's ein bisschen verwirrend. Jetzt geht noch zum Hiob. Hiob Kapitel 33. Der Hiob, den ging es nicht so gut. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Der hat ein paar Probleme. 10 Kinder sind verunglückt. Er hat alles verloren. Und er hat eine ganz liebe Frau, die hat gesagt, verfluch Gott und stirb. Die wünscht man sich in so Zeiten. Und dann kamen noch 3 Freunde, die haben über 33,5 Kapitel nur Blödsinn geredet. Aber es kam auch ein 4. Freund und den hat Gott nicht getadelt. Und dieser 4. Freund hat Folgendes gesagt. Hiob Kapitel 33. Wenn der Mensch zu Gott kommt durch das Ziehen Gottes, hat der Mensch eine Möglichkeit. Der Mensch kann sagen, nein, ich will es nicht. Theologisch sagt der Mensch nicht Ja zu Jesus, wenn er errettet wird. Theologisch sagt der Mensch nur nicht Nein zu Jesus. Versteht ihr das? Gott zieht den Menschen. Er zieht dich bis zu dir, aber dann kannst du eine negative Entscheidung treffen, und das kannst du als Sünder, und du sagst, Gott, du hast mich zwar gezogen, du hast mich gerufen, ich kann deine Stimme hören, aber weißt du was, Gott, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, und das kannst du. Und da ist ein freier Wille darin. Wisst ihr, wenn wir von der Souveränität Gottes reden, dann müssen wir auch von der Souveränität des Menschen reden. Denn beide sind souverän, weil Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und darin liegt der Clou. Seht ihr, noch ein abschließendes Zitat. Wenn Gott den Menschen vorherbestimmt hat, das zu tun, was er tun muss, das wäre völlig gegen den Charakter Gottes. Denn wisst ihr, was Gott dann auch getan hätte? Dann hätte Gott vorherbestimmt, dass Adam und Eva sich von ihm abwandten. Denn dann war der freie Wille gegen Gott auch nicht frei, sondern Gott hat Adam und Eva vorherbestimmt, in Sünde zu fallen und all das Elend in diese Welt zu bringen, das wir heute sehen. Und ein französischer Kunsthistoriker und Dichter hat gesagt, wenn es einen Gott gibt, der so etwas tut, dann ist er ein Teufel. Das ist die logische Folgerung aus der Prämisse zu sagen, dass Gott es geplant hat, dass Adam in Sünde fällt und somit alle Grausamkeit von Gott erschaffen ist. Seht ihr, es ist nicht so einfach. Das Wort Gottes gibt uns Hilfen. Aber ich möchte euch ermutigen, halte die Wahrheit in Spannung und lerne, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Kein steriler Allah, der nur auf einer Eisenbahnschiene fährt. Gott ist lebendig und er wirkt im Leben eines jeden. Sag noch was zum Abschluss, schon wieder Abschluss. 3 Minuten. Aber wisst ihr was? Gott ist nicht einseitig in seinem Willen. Gott ändert sogar seine Meinung. Jetzt wirst du überrascht sein. Sagst, na Hans-Peter, das geht jetzt zu weit. Ich möchte erklären, was ich meine. Gott ist ein emotioneller, ein lebendiger Gott, kein toter Gott, kein steriler Gott. Ich möchte euch erklären, und zwar, Gott ist involviert in deinem Leben. Ein Mädchen kommt zu mir und sagt, Hans-Peter, ich bin so verliebt in den einen Jungen, der ist so lieb und nett, aber er erkennt dich nicht, er ist kein Christ. Ist es Gottes Wille, dass ich den heirate? Dann sage ich dir, ganz klar, es ist nicht Gottes Wille, dass du den heiratest. Weil wir lesen, wir sollen nicht an einem Joch mit den Ungläubigen ziehen. Wenn du mit jemandem verheiratet bist, ziehst du an demselben Joch. Eine Woche später heiratest du diesen, das kommt oft vor. Man gibt gute Ratschläge, aber die werden ja sowieso nicht befolgt. Eine Woche später heiratet sie und 3 Monate später ist die Scheidung schon fast da. Und dann kommt das Mädchen wieder und sagt ans Peter, ich habe ihn jetzt geheiratet. Was ist Gottes Wille jetzt? Dass ich mich von ihm trenne? Sage ich, nein, Gottes Wille ist, dass du mit ihm verheiratet bleibst. Hat sich Gott geändert? Nein. Aber sein Wille für dich hat sich mit deiner Situation geändert. Siehst du, Gott ist lebendig. Gott ist interessiert an deinem Leben. Und wir können Gott nicht in eine Schachtel hineinpressen, sondern er lebt. Ich möchte noch beten, lieber Vater, es gibt so viel zu sagen, wenn wir anfangen, über dich zu reden. Und es ist wunderbar, über dich zu reden. Es ist wunderbar, dich kennenzulernen als den einen allmächtigen, wahrhaftigen Gott. Und danke Gott, dass du Gott bist und dass du Gott bleibst. Und Herr, ich danke dir so für die Erlösung, die so klipp und klar beschrieben ist, die ein für alle Mal geschehen ist. Es ist vollbracht. Nie mehr zu wiederholen, nichts mehr hinzuzufügen. Und doch, Vater, sind wir intellektuell oft auf Schienen, die zweitrangig sind und die uns beschäftigen. Danke, dass du auch da Antworten hast. Aber wir wollen uns nicht damit ermüden.
Wir wollen nicht alle Energie verschwenden, um diese Fragen zu ergründen, so interessant es ist, sondern wir wollen uns vor allen Dingen darauf besinnen, dich kennenzulernen, dich anzubeten, die Ehre zu geben und ein Segen zu sein in dieser Welt. Das ist mein Gebet für mich, für diese Menschen hier, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.